Diese Sendung enthält Produktplatzierungen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode. Unser Thema heute ist Magnesium, beziehungsweise genauer gesagt Magnesiummangel und wie sich das auf unseren Körper und auf unsere Muskulatur auswirken kann. Dazu werden wir uns jetzt gleich mit unserem Expertenpartner Dr. Bruno Kugel unterhalten. Er kennt sich in der Sache sehr, sehr gut aus, hat viel geforscht in diesem Bereich und wir sind schon sehr gespannt, was er uns dazu zu sagen hat. Und vor allem sind wir mal sehr froh, dass er heute wieder bei uns zu Gast ist und ich heiße ihn ganz, ganz herzlich willkommen. Schönen guten Tag, lieber Dr. Kugel.
Herzlichen Dank erstmal und vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Freut uns, dass Sie wieder bei uns sind, Herr Dr. Kugel, und dass wir uns über das Thema Magnesiummangel unterhalten. Sagen Sie, gleich mal die Frage an Sie als Forscher auch gerichtet. Warum ist es denn so wichtig, dass unser Körper gut mit Magnesium versorgt wird?
Es ist erstmal so, dass Magnesium eigentlich das wichtigste Mineral der orthomolekularen Medizin ist. Das ist erstmal ein bisschen dick aufgetragen. Aber wenn man jetzt Leute fragt, also Experten fragt, ich nenne jetzt mal Uwe Gröber als Referenz, der ist Apotheker und auch Forscher seit vielen Jahren, hat etliche Publikationen auch zum Thema Magnesium gemacht. Der sagt dann, 500 bis 600 Enzyme regelt das Magnesium. Und diese enzymatischen Prozesse, die werden darüber gesteuert. Ohne können wir keine Atmungskette machen. Die Atmungskette erzeugt unser ATP, das sind unsere Energiemünzen. Ohne Energiemünzen ist nichts los. Dann ist der Akku leer. Der Magnesiumstoffwechsel regelt die meisten ATP-abhängigen Enzyme. Also ATP sind, wie gesagt, die Energiemünzen. Kinasen, Aminopeptidasen, Nukleotidasen, Pyruvatoxidasen, Phosphatasen, Glutaminasen, Carboxypeptidasen und so weiter. Also ist an der oxidativen Phosphorylierung beteiligt, an der Energieerzeugung. Ohne ist der Akku, wie gesagt, leer. Und wenn man das jetzt an den Pflanzen aufhängt, wie die Energie erzeugen, die machen also zum Beispiel Energie in Form von Zellulose. Das ist sozusagen das Äquivalent von Zucker. Der ist nur anders verknüpft als im menschlichen und tierischen Gewebe. Und zwar über die Photosynthese. Die Photosynthese funktioniert über Licht, über Blattgrün, also auch über Chlorophyll. Das ist nicht Magnesium alleine, muss man auch ein bisschen differenzieren. Und dann kriegen wir also sozusagen einen Speicher von Zellulose in den Pflanzen. Das wissen wir, das können wir essen. Wir können das nur nicht verstoffwechseln. Das ist für uns ein Ballaststoff. Wir speichern das in Form von Stärke. Und dann ist noch eine andere Sache wichtig. Das ist wichtig für die Sauerstoffgewinnung. Also mit dem ATP können wir natürlich Stoffwechsel machen, können Enzyme aktivieren, wie ich schon gesagt habe. Und so läuft der Stoffwechsel dann. Mithilfe von, die Mineralienspurenelemente steuern dann die Vitamine, Vitalstoffe, ja, Vitamine und Coenzyme. Und die Coenzyme steuern dann die Enzyme und damit läuft unser Stoffwechsel. Also ohne ist nichts los. Und Magnesium ist auch Bestandteil des Magnesium-Calcium-Gradienten. Magnesium in den Zellen, Calcium außerhalb der Zelle. Und da ist noch was anderes für die Muskeln wichtig. Der Natrium-Kalium-Gradient, also Natrium außerhalb der Zelle, Kalium innerhalb der Zelle, das steuert den neuromuskulären Tonus. Und das ist eine ganz, ganz, ganz fundamentale, wichtige Sache. Wenn das nicht funktioniert, sind wir übersäuert, dann dekompensieren die Mineralien, dann haben wir auch ein Nierenproblem und dann haben wir auch ein neuromuskuläres Problem, dann haben wir ein Herzproblem, weil das Herz die meisten Mitochondrien hat, das sind die Energiekraftwerke und dann bricht halt alles zusammen.
Das heißt also, dieser Stoff Magnesium ist wirklich elementar wichtig, dass es uns als Menschen gut geht.
Ja, also das kann man so sagen. Wir haben auch relativ wenig Speicher im Vergleich zu dem, was wir so täglich verbraten. Also wir haben ungefähr 40 Gramm im Körper, plus minus. Wir haben einen Bedarf, der stressabhängig ist. Also je mehr Stress wir haben, umso mehr brauchen wir. Wenn wir jetzt überlegen, ja, wo kommt Magnesium vor? Das kommt natürlich auch im Darm vor, da wo es aufgenommen wird. Wenn wir weniger aufnehmen, ist dann natürlich, das ist auch ein Durchlaufposten, wenn man so will, haben wir weniger einfach. Das ist in Knochen drin. Stichwort Osteoporose, Aktivierung von Vitamin D, aber Magnesium kann auch viel mehr. Das sind Muskeln drin, ohne Magnesium keine regelrechte Muskelfunktion. Dann sind auch Kofaktoren wichtig, wie B6 und die verzweigkettigen Aminosäuren für das, was man zum Beispiel als Proteindrink da für die Muskulatur kriegen kann. Ist auch in den Zähnen drin, also Zähne hängen eng mit den Knochen zusammen. Ist wichtig für die Gefäßelastizität, ist wichtig für die Haut. Also wenn man mal ein Magnesiumbad macht, wird derjenige, die das oder diejenigen, die das kennen, die werden feststellen, dass sie hinterher total weiche Haut haben und dass es ein bisschen auch durch die Wärme ein bisschen aufgedunsen ist, aber im positiven Sinne. Und Magnesium entspannt. Ja, da kann man zum Beispiel auch sagen, das ist immer schon bei, wie kann ich einen Magnesiummangel erkennen? Da gibt es also lange Fragelisten. Also ich habe zum Beispiel jetzt eine Frageliste mir rausgesucht, die habe ich gerade vor mir. Das sind 60 Fragen. Das ist aus dem Buch von Barbara Händel bzw. Marc Sirkus. Da wird dann gefragt, ja, wie kann man einen Mangel erkennen? Kann man Fragebogen machen? Häufig gestresst, haben wir schon gesagt, schnell müde bis hin zur chronischen Erschöpfung. Reizbar sind wir heute alle, auch aufgrund dieser Corona-Situation. Dann schlecht schlafen, ja, körperliche, geistige Leistungsfähigkeit reduziert. Das ist dann immer so schulmedizinisch der reduzierte Allgemeinzustand. Konzentrationsschwierigkeiten, es ist auch ein Hirnstoffwechselbeschleuniger, Gehirnbooster sozusagen. Wenn man Tinnitus hat, Geräuschempfindlichkeit, Schwindel, Muskelkrämpfe, ganz häufiges Thema, auch vor allen Dingen Oberschenkel, aber auch distal. Auch in Waden zum Beispiel, ja, unwillkürliche Muskeln, so diese Faszikulation auch am Auge kann ein Thema sein. Also wenn man viel Sport macht, hat man mehr Magnesiumbedarf. Das ist auch ein Stress für den Körper. Das ist auch die Kapazität, mit der das steigt. Also wenn ich viel Sport mache, brauche ich eventuell mehr Magnesium. Dann Kribbeln, also Parästhesien-Missempfindungen, Zittern, Appetitlosigkeit, auch eine Depression oder halt Darmprobleme, Verstopfung, Durchfall. Also Verstopfung ist ganz häufig, das ist ein gutes Abführmittel. Wenn man chronische Verstopfung hat, dann halt Rückenschmerzen, Koordinationsprobleme, spastische Lähmungen, alles diese ganzen neurologischen Erkrankungen, die damit zusammenhängen. Herzrhythmusstörungen, Herzklopfen, Herzstolpern und so weiter und so fort. Also da gibt es unglaublich viel Zusammenhänge, auch in Richtung der Knochen, der Muskeln, des Halteapparats, Sehnen, Faszien und so weiter und so weiter.
Also eine ganz, ganz große Palette eigentlich sozusagen an Erscheinungen, die man hat oder haben kann, wenn dementsprechend Magnesiummangel mit im Spiel ist. Herr Dr. Kugel, ist es überhaupt möglich für einen Laien, das festzustellen oder sollte man sich da besser in kompetente, sprich ärztliche Hände begeben?
Es ist sehr schwierig, einen Magnesiummangel wirklich selektiv rauszustellen, dass es wirklich am Magnesium liegt. Einfache Sache wäre, also das Gute am Magnesium ist, man kann es schlecht überdosieren. Wenn man das überdosiert, kriegt man Durchfall. Das ist bei den meisten Verbindungen so. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Das wären Orotat oder Treonat zum Beispiel. Das ist jetzt sehr speziell. Orotat ist ein herzschützendes Mittel. Das ist früher Vitamin B13 gewesen. Treonat ist ein Metabolit von Vitamin C. Die machen beide wenig bis keinen Durchfall. Da muss man schon große Mengen nehmen. Kann natürlich sein, dass es eine natürliche Abwehrreaktion oder eine natürliche Entgiftungsreaktion ist, darauf, dass man größere Mengen nimmt, dass der Körper anfängt zu entgiften. Auch bei, wenn man jetzt zum Arzt geht, wo sie das sagen, wenn man viel Medikamente nehmen muss, kann das sein, dass der Magnesiumbedarf erhöht ist.
Betont. Also inkompetente Hände, sicher ein ganz wichtiges Thema.
Und das gibt es auch Zusammenhänge natürlich mit dem Immunsystem und zum Beispiel T-Killerzellen. Da gibt es eine relativ aktuelle Studie, dass auch also die T-Killerzellen beeinflusst in Zahl der Bildung und Aktivität. Es wird auch eingesetzt zum Beispiel bei Lungenerkrankungen, ist vielleicht ganz wichtig. Da gab es schon Studien 1994, das weiß man schon sehr lange. Warum? Weil das Magnesium entspannend wirkt, auch auf die Lungenhilfsmuskulatur, dass man zum Beispiel, wenn man einen Hustenreiz hat, der dadurch gelindert werden kann. Wenn man eine Brustenge hat, dann auch eine Angina pectoris, dass sowas gelindert werden kann. Dann, wenn man zum Arzt geht, Blutspiegel messen will oder messen lassen will, gibt es dann immer so eine Grenze von 0,8 Millimol pro Liter, die man testen kann. Wenn das drunter ist, hat man Mangel. Wenn man drüber ist, hat man genug. Dazu muss man aber wissen, dass 99% des Magnesiums in den Zellen ist und nicht außerhalb.
Also ganz, ganz wichtig, ich denke wirklich, dass man hier nichts falsch macht, wenn man sich in ärztliche Hände begibt, beziehungsweise mit Fachleuten jedenfalls drüber spricht. Lassen Sie uns im Sinne unseres Gespräches ein bisschen auf den Stress zu sprechen kommen, Herr Dr. Kugel. Es ist ja oft so, dass Magnesium als Antistressmineral bezeichnet wird. Warum ist das so?
Stress ist erstmal eine Mikroentzündung. Also die aus Sicht der orthomolekularen Medizin ist es sozusagen so eine mikrochronische Entzündung, die ich erstmal gar nicht merke. Das ist so diese klassische Müdigkeit, auf die ich schon eingegangen bin. Also Stress ist dann Sauerstoffmangel und schlechte Regulation, so könnte man das vielleicht sagen. Das heißt, der Zucker, den wir haben als Energieträger, wird nicht mehr komplett verbrannt. Und wir sind in der Milchsäuregärung, damit können wir nur 20% von dem ATP erzeugen, was wir normalerweise erzeugen. Damit, das geht dann eins zu eins einher mit dem Magnesiummangel, den wir haben. Dann haben wir Gärung und Fäulnis im Darm. Und dann haben wir toxische Stoffe, die das belasten. Und dann haben wir im Zuge dessen natürlich auch, weil wir weniger Energie produzieren, weniger Kraft, um eventuell vorhandene Keime aus dem Körper zu kriegen. Also Viren, Bakterien, Pilze und so weiter. Auch Parasiten können dazu mal gehören. Dann haben wir also weniger Regulation und dann kriegen wir irgendwann weniger Funktion der Mitochondrien. Und die Mitochondrien sind wichtig für die Muskulatur, sie sind wichtig für die Knochen. Und da geht auch noch was anderes mit einher. Das ist der Siliziumstoffwechsel, auf den wir ja auch schon eingegangen sind. Silizium ist wichtig für die Regulation der Extrazellularmatrix, der Zwischenzellmatrix, des Pichinger Raums, das meint alles das Gleiche, und der intrazellulären Erzeugung von ATP. Das steht eins zu eins so in dem Buch von Hartmut Heine. Das ist derjenige, der die Forschung von Alfred Pischinger damals weitergemacht hat. Der hat mehrere Bücher darüber geschrieben. Und ich habe da drin gelesen, das ist hoch anspruchsvoll. Aber das ist eigentlich die Offenbarung in sich. Also für mich war das irgendwie so, boah, das
Die
war
Erleuchtung.
das ist die Erleuchtung, immer noch. Ich verstehe das auch nicht. Also die sagen mir immer, ja, du bist ja der Experte. Ich bin überhaupt nicht der Experte. Für eine beantwortete Frage ergeben sich fünf neue. Nicht drei, sondern fünf.
Frei nach dem Motto, je mehr ich weiß, dass ich weiß, desto glaube, dass ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Ne? Aber das ist einfach der wissenschaftliche Ansatz. Man wird immer mehr, man kommt immer tiefer, es entwickelt sich immer mehr. Aber für uns Laien auf den Punkt gebracht, könnte man sagen, mit Magnesiummangel, dann läuft der Motor nicht so richtig rum. Ne?
Ja,
Oder
dann läuft der
schon.
Motor nicht. Dann haben wir auch zum Beispiel Bluthochdruck oder Schmerzen oder ja, das kann irgendwie, das ist sehr unspezifisch. Aber die meisten Menschen, die das versuchen, die berichten dann anschließend von der Besserung. Das ist ganz merkwürdig.
Also im Umkehrschluss könnte man schon auch wirklich die Behauptung aufstellen, genügend und gute Magnesiumversorgung kann schon die Stresssituation regulieren oder verbessern
Ja, auf
helfen.
jeden Fall. Also man sollte auf eine orale. Und wir haben keine Wahl. Dadurch, dass wir aufgrund unserer modernen Lebensweise haben wir keine Wahl. Wir müssen substituieren. Wir müssen daran denken, zeitweise dem Körper mehr zuzuführen.
Sie
Und
meinen, weil die Lebensmittel immer weniger an wichtigen Elementen enthalten?
ja, erstens das und zweitens aber auch aufgrund der Stresssituation, die wir haben, die hatten wir früher nicht in der Steinzeit. Da sind wir rumgerannt und haben mal und wie ein Tier erlegt und danach haben wir wieder Ruhe gehabt. Da konnten wir Kräuter beeren und das war alles, die Nährstoffdichte war früher viel, viel höher. Und wir haben dazu im Zuge natürlich auch mehr Silizium genossen. Das heißt, da sind auch die Kofaktoren von dem Magnesium zu nennen. Und wenn ich jetzt eine Enzymblockade habe und kann mir Magnesium zuführen und habe ein Extrazellularmatrix oder die Zwischenzellmatrix, alles, was wir im Körper aufnehmen, muss durch diese Zwischenzell, durch diesen Zwischenzellraum durch. Wenn wir nicht genug haben, dann funktioniert das alles nicht. Ja, das
Also
funktioniert.
früher war der Säbelzahntiger einmal in der Woche hinter uns her und heute sitzt er uns als moderner Mensch eigentlich permanent in irgendeiner Form im Nacken. Und das
Ja,
ist
wir haben noch nicht mal nur den Säbelzahntiger erlegt, wir haben meistens gefischt. Ja, das wird immer so ein bisschen missverstanden. Wir haben auch viel mehr Omega-3 gehabt, das wird auch oft vergessen. Ich habe
ja, das
nämlich
ist
als
ein wichtiger
Kofaktoren
Aspekt.
immer Vitamin D und ich weiß nicht, Vitamin C meinetwegen, B1, B6, B12 und die ganzen Kofaktoren, die es gibt, meinetwegen auch noch Zink, die verzweigkettigen Aminosäuren. Aber was oft vergessen wird, dass wir eine Situation heute haben, Omega-3, die regelt auch sozusagen die Abwehr. Dann, also die Omega-3-Fettsäuren sind ja mehrere, EPA und DHA vor allen Dingen. Wenn wir auf den Hirnstoffwechsel einsehen, 40% unseres Gehirns schwimmen oder unser Gehirn schwimmt in 40% DHA sozusagen, die Hirnflüssigkeit, der Hirnliquor. Das wird oft vergessen. Ja? Und wenn wir früher viele Fische gefangen haben und die gegessen haben, waren die A unbelastet. Dann haben die wahrscheinlich auch noch andere Dinge gehabt, die im Zuge dessen auch noch dazukommen, wenn wir an die Lachse denken. Die sind ja immer so rosa gefärbt, da ist Astaxanthin drin. Das ist dann so zusätzlich noch ein Wirkbeschleuniger oder weiß ich, ein Kofaktor, der da reinspielt. Und dann haben wir die Überlegung, ja, also was gehört da noch alles dazu? Das wissen wir heute alles gar nicht. Das versuchen wir natürlich zu erforschen, zu erkennen und zu sagen, ja, also eine Magnesiumsubstitution alleine ist es nicht immer. Da gehört auch der Stoffwechsel dazu. Und wenn ich den Körper damit sättige, dann tun sich oft andere, ich nenne das immer so das Tischtuchphänomen, wenn ich das Tischtuch dann an einer Stelle anhebe und sage, jetzt gebe ich mal Magnesium in den Körper rein, dann tun sich andere Löcher auf und dann habe ich einen Mangel an irgendwas anderem. Das kann ich aber nicht vorhersagen, was das ist. Das ist individuell unterschiedlich.
Ja, das klingt spannend und klingt aber auch sehr logisch. Herr Dr. Kugel, lassen Sie uns ein bisschen auch auf die Folgen, auf mögliche Folgen zu sprechen kommen, wenn man dauerhaften Magnesiummangel hat, beziehungsweise auch dann natürlich, was man dagegen tun kann. Aber was gibt es denn so für Hauptfolgen, die da eintreten könnten, wenn man einen dauerhaften Magnesiummangel hat?
Wenn wir einen dauerhaften Magnesiummangel haben, dann haben wir Schmerzen sind häufig, Krämpfe sind häufig, Herzstolpern ist häufig, Müdigkeit bis hin zur chronischen Müdigkeit, eine Übersäuerung. Magnesium ist ja Bestandteil von vielen auch Entsäuerungspulver oder Basenpulvern. Dann, also wenn das wirklich lange geht, neurologische Probleme, neuromuskuläre Krankheiten auch, Hormonstörungen, wenn wir an Magnesium-Calcium-Stoffwechsel denken, also da gibt es genügend Hinweise drauf. Da hängt auch der ganze Vitamin-D-Stoffwechsel dran. Schwermetallbelastungen, also Magnesium kann auch über den ATP, über den Energiehaushalt den Körper sagen, hier bitte entsäuern, aber auch über Silizium sagen, okay, bitte schafft das Aluminium raus. Also ein Sauerstoffmangel ist dann sozusagen Einfallstor für viele Belastungen, die wir kriegen können. Dann haben wir ganz prominent eine Hypoxie, also das ist eine schlechte Sauerstoffversorgung, die natürlich erhebliche Auswirkungen hat. Das, was wir, da wo wir den größten Austausch haben, ist im Darm und der Lunge. Und was wir immer müssen, ist atmen. Und was immer passiert, ist der Herzschlag. Das heißt, auf die energieintensivsten und elastischsten Gefäße, die am meisten Sauerstoff brauchen, da schlägt es am meisten drauf. Auch Autoimmunkrankheiten gehören dazu, Hautprobleme natürlich. Das hängt dann auch mit Elektrosmog, diesen ganzen Dingen zusammen. Das macht einen Elektronenmangel. Magnesium bringt auch Elektronen in das System. Darmprobleme, Lungenprobleme haben wir schon gesagt. Auch Begleiterscheinungen von Asthma, das ist auch ganz wichtig. Entspannung der Lungenhilfsmuskulatur des Zwerchfells. Auch zum Beispiel Präeklampsie, wenn dann die Schwangeren dann sagen, ja, also ich brauche Magnesium zum Wachstum des Babys, ja. Wie lange nehme ich das ein? Das müsste man individuell testen, weil das Magnesium auch das Größenwachstum des Säuglings oder des entstehenden Säuglings oder des, wie sagt man, des Fötus macht. Es ist aber noch auch für die Mutter wichtig, weil die braucht in der Zeit auch Magnesium, die gibt also nicht alles ans Baby weiter. Wenn ich jetzt eine Präeklampsie habe oder eine Eklampsie oder ein PMS oder auch Magenprobleme während der Zeit wegen der Organverlegung, da denken viele nicht dran, dann habe ich auch einen erhöhten Magnesiumbedarf. Das heißt, wenn ich das jetzt habe und bin da, weiß ich nicht, 6, 7 Monate schwanger und dann merke ich, oh, ich habe einen Magnesiummangel, dann soll, oder ja, ich habe da irgendwie entsprechende Probleme, da sollte ich auch an Magnesiummangel denken, so rum. Auch Krebskranke, das habe ich jetzt schon x-fach gesehen, dass die also einen erheblichen Magnesiummangel haben. Warum? Weil die keinen Sauerstoff mehr haben und Krebs kann nur im sauerstoffarmen Milieu entstehen, wo ja, die Zellen blockiert sind durch irgendwelche Pathogenen und Erreger und wo dann einfach der Energiehaushalt und die ATP-Gewinnung nicht mehr funktioniert. Die sind einfach schwach aufgestellt vom Immunsystem her. Und wenn sie dann noch irgendwelche Mittelchen kriegen, die das Immunsystem vollständig runterprügeln, muss man schon fast sagen, das ist also ein Thema. Ja, auch Arteriosklerose zum Beispiel.
Also das heißt, es gibt eine Vielzahl von Dingen, die da auf uns hereinprasseln können, wenn wir Magnesiummangel übersehen bzw. nicht ernst genug nehmen. Lassen Sie uns zum Thema kommen, Herr Dr. Kugel, was man dagegen tun kann. Kann man da vorbeugen bzw. kann man denn beheben? Und wenn ja, wie geht das?
Wir können natürlich jetzt überlegen, so wie die Natur, ich bin immer dafür, für das möglichst nah an der Natur zu machen. Das ist eine ganz einfache Regel, dass ich zum Beispiel überlege, welche Lebensmittel haben viel Magnesium. Kakao hat viel Magnesium, aber es ist ein verarbeitetes Lebensmittel. Das kriegen wir heute dann, Kakao wird über Kakaobohnen entölt. Da gehen gute Öle auch verloren. Deswegen Kakaobutter ist sehr gesund, wissen wir. Hat 420 Milligramm pro 100 Milliliter, pro 100 Gramm, so. Cashew danach, das sind die Nüsse, 292 Milligramm pro 100 Gramm. Soja 260 Milligramm pro 100 Gramm. Mandeln 252, Weizenkeime 250, Haferflocken 139, Mais 120 und so geht es weiter. Da kann ich überlegen, wie viel brauchen wir? Und das ist ein Problem. Wir brauchen nämlich elementares Magnesium 600 bis 800 Milligramm pro Tag.
Also unheimliche Mengen, die man da essen müsste.
Da müssen wir, also ich weiß nicht, wie Kakao trinken pro Tag. Und das, was wir uns einholen, dadurch, das Kakao hat nämlich nicht nur Magnesium und Cashew hat nicht nur Magnesium, sondern das hat auch noch andere Dinge. Das hat auch noch irgendwelche, wenn es verarbeitet ist, Transfettsäuren. Beim Soja müssen wir aufpassen, ist es genetisch verändert. Bei den Mandeln, wo sind die gewachsen? Bei den Weizenkeimen sind sie irgendwie verzüchtet. Bei den Haferflocken das Gleiche. Haben sie noch Glyphosat drin und so weiter. Das heißt, diese ganzen Umweltgifte, die spielen da auch mit rein. Und dann haben wir eigentlich keine Wahl, als zu substituieren. Und dann ist die Frage, wie machen wir das? Die Aufnahme. Kapazität ist kurzfristig sehr begrenzt. Das heißt, das ist die Durchfallgrenze. Das wird dann von manchen liebevoll die Keramikgrenze genannt. Und
Ha
das heißt, wenn ich das nehme in Form von Magnesiumchloridsohle, kann ich trinken. Die schmeckt sehr salzig, für manche ein bisschen bar. Die wird mehr oder weniger schnell Durchfall auslösen, die ist abführend. Das kann man nutzen, wenn man Verstopfung hat, um eine Verstopfung aufzulösen. Nicht auf einmal, also nicht irgendwie einen halben Liter extrem salzige Sohle trinken, weil das trocknet den Körper aus. Das verstehen manche auch nicht. Je größer die Aufnahme, umso größer die Ausscheidung. Also dass der Eimer hat ein Loch, habe ich jetzt in einem anderen Video gesagt, fand ich ganz witzig. Natürlich hat das ein Loch, weil wir ein Durchlaufposten sind sozusagen. Wir müssen den Körper damit sättigen. Kleinere Portionen, wir können also zum Beispiel bei Chlorid die Sohle, das wird dann immer so empfohlen. 3,3 Gramm auf 100 Milliliter, das ist eine Sohle-Präparation, das heißt grob einen Teelöffel Magnesiumschuppen, wenn die entsprechend sauber sind, ist auch wichtig, auf ein Glas Wasser, auf ein Probiergläschen oder auf eine Tasse oder wie auch immer. So mache ich das immer. Dann kann man das auch transdermal machen, indem man sich zwei Tassen Magnesiumschuppen oder ein paar hundert Gramm in ein Vollbad reinlässt. Dann gibt es andere Formen. Das ist immer so die Frage, was ist da noch drin? Ein Magnesium, zwei Chlorid. Das hat Kristallwasser, deswegen hat das auch dann nur einen elementaren Anteil von 11,8%. Dann gibt es ein Citrat, das wird sehr häufig eingesetzt. Die Citrate sind deswegen wichtig, weil sie auch den Citratzyklus, den Krebszyklus befeuern. Der heißt so, da hat nichts mit der Krankheit zu tun. Dann gibt es andere Formen noch wie Glycinat. Glycin ist eine Aminosäure, die brauchen wir dringend. Malat gehört auch zum, das ist auch eine Verbindung, die gehört zum Citratzyklus. Dann haben wir Malat, Aspartat, Carbonat, kann man alles nehmen. Das hat jeweils Vor- und Nachteile. Das sprengt hier den Rahmen, wenn wir auf Details wirklich eingehen würden. Also auch Orotat und Treonat, habe ich schon erwähnt, kann man einnehmen. Je nachdem, was man für ein Organthema hat.
Das heißt aber, Herr Dr. Kugel, es ist eigentlich relativ komplex, um da für eine gute Versorgung zu sorgen. Da liegt jetzt aus meiner laienhaften Sicht vielleicht nahe, dass man sich mit guten Nahrungsergänzungsmitteln weiterhilft und da die richtigen abstimmt. Was müsste man denn da achten bei Nahrungsergänzungsmitteln?
Ja, also ich habe noch eine Sache nicht genannt. Das ist dieses Magnesiumsulfat, dieses Epsom-Salz, das Bittersalz. Schmeckt bitter, hat da seine Namensgebung her. Wird zum Beispiel beim Heilfasten und im Rahmen einer Darmspiegelung eingesetzt. Einfach um den Darm leer zu machen, damit man dann mit der Sonde reingucken kann. dann hat, also Magnesium hat Wirkung und die Anionen, die dazukommen, die haben auch natürlich eine Wirkung. Da muss man immer gucken, austarieren, wie das wirkt. Und wenn man jetzt überlegt, ja, wie vermeide ich den Durchfall, wie kann ich den Körper am besten sättigen? Ich kann jetzt, wie gesagt, transdermal oral arbeiten. Der Vorteil von retardiert freigesetzten Verbindungen und diese Synergie mit anderen Stoffen. Sie haben gesagt, ja, da müssen wir mit Nahrungsergänzung gucken, dass man das am besten hinkriegt. Wie kann ich das am besten hinkriegen? Und wo wird Magnesium aufgenommen? Das wird eigentlich entlang des gesamten Magen-Darm-Trakts aufgenommen durch passive Diffusion. Das ist bei den Mineralienspurenelementen ganz allgemein so. Es gibt zwar bevorzugte Aufnahmeorte, aber gerade beim Magnesium ist es so, dass es ja ein Mengenmineral ist. Und schon deswegen hat die Natur oder müsste die Natur das so eingerichtet haben, dass es auch im Mund schon aufgenommen werden kann, dass es im Magen auch aufgenommen wird oder da eine Funktion hat, dass es im Darm aufgenommen wird und da eine Funktion hat. Das heißt, man müsste das eigentlich durch den gesamten Magen-Darm-Kanal durchschleppen. Und da gibt es einen unschätzbaren Vorteil, der, ja, und dann ist die Frage, die ganzen Membranen sind ja auch fettlöslich. Auch die Darmschleimhaut, das hat ja einen Mukus, das hat diese Glucosaminoglykanschicht und dann gibt es die Membranen sind fettlöslich, da muss das alles durch. Da muss es durch den Zellzwischenraum durch, das heißt eine kleine, oder wie soll ich jetzt sagen, ja, möglichst kleinmolekulare Form in vielleicht funktionalisierter Form, vielleicht in kolloidaler Form, die wäre die beste. Das heißt, Magnesium nicht ewig stehen lassen und als Salzklumpen nützt uns das nichts. Da muss man immer auch auf die Osmose gucken. Also auch bitte genug trinken dabei. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das sind immer so Details, die ich vergesse. Also Nahrungsergänzung kann man jetzt natürlich schauen, weil eine Sache habe ich auch noch nicht gesagt, dass Magnesium auch diese Biophotonen mittransportiert. Das ist in Pflanzen so. Alles, was grün ist, alles, was Chlorophyll enthält. Ich kann Gerstengras nehmen, ich kann Weizengras nehmen, ich kann Algen nehmen, ich kann, ich weiß nicht, Chlorella und Spirulina und diese ganzen Dinge nehmen als Grundversorgung. Aber reicht das aus? Das ist die Frage. Und kriege ich den Körper kontinuierlich versorgt? Ich kann an Chlorid nehmen. Ich bin auch immer dafür, eine günstigste Lösung oder eine möglichst effektive Lösung zu kriegen. Und ja, auch bei einer transdermalen Substitution, wie viel geht da wirklich in die Haut rein, das kann man nicht sagen.
Das heißt, da muss man wirklich genau hinsehen.
Da muss man ganz genau hingucken. Das ist individuell unterschiedlich. Und wie viel geht davon durch diese Zellzwischenmatrix durch?
Worauf muss man jetzt achten bei einem guten Nahrungsergänzungsmittel, dass es eben funktioniert?
Dass das möglichst ja auch in der Zelle ankommt. Ich habe ja gesagt, Magnesium ist in den Zellen drin, das muss auch in die Zellen rein. Ohne geht's nicht. Es
Und
hat eine
kann das der
osmotische
Laie?
Wirkung im Darm, aber das kann man als Laie auch schlecht einschätzen. Das Problem ist genau wie beim Magnesium, wie beim Silizium, ich kann das schlecht testen. Ich müsste es mit energetischen Methoden testen.
Und wie kann ich mich orientieren?
Ich kann mich orientieren an körperlichen Reaktionen. Also wenn ich einen Durchfall habe, dann weiß ich, es war zu viel.
Man kann auch spüren, ob es einem gut tut, ne?
Aber das auch, natürlich. Also immer schauen, ich kann eine Kinesiologie machen natürlich, aber das Beste wäre subjektiv, wenn es mir besser geht und wenn es mir vorher nicht so gut geht und ich habe in der Zeit nichts verändert, außer die Dosis von Magnesium erhöht, dann war es das Richtige.
Und Herr Dr. Kugel, was ist das so ein Beobachtungszeitraum? Sie sprachen schon einmal auch von rund so 6 Wochen. Ist das so die Ebene, wo man sagt, das sollte man sich Zeit geben?
Ja, auf jeden Fall. Also manche brauchen auch sehr viel länger, um Magnesium zu substituieren. Gut, dass Sie das ansprechen. Also manche, also Uwe Gröber hat letztens ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, dass manche brauchen 6 bis 9 Monate Substitution, bis es ihnen wirklich besser geht.
Also nicht einmal
Das
einnehmen, nach 2 Wochen sagen, ist nichts, sondern da braucht es wirklich längere Bedarf.
nein, also man sollte, das ist immer so eine Faustregel, 3 Wochen, bis man initial so ein ganz klein bisschen, vielleicht unspezifisch was merkt, 3 Monate, bis man sagt, okay, also da hat sich wirklich was getan. Und die meisten, die das spüren und dranbleiben, die werden ihre Erfolge haben. Das ist kein Heilversprechen, das ist einfach eine Feststellung.
Und ein wunderschönes Schlusswort, lieber Herr Dr. Kugel, oder ein wunderschöner Schlusssatz, denn ich könnte Ihnen und wahrscheinlich auch oder ganz sicher unsere Hörerinnen und Hörer stundenlang zuhören, aber diese Chance haben wir ja, denn es gibt ja schon ein paar sehr, sehr interessante Podcasts mit Ihnen. Und auch für diesen möchte ich natürlich ein herzliches Dankeschön sagen, denn es waren wieder mal sehr, sehr interessante, wichtige und ja, ganz auf den Punkt gebrachte Informationen. Und dafür möchte ich auch im Namen unserer Hörerinnen und Hörer ein herzliches Dankeschön sagen.
Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Sehr, sehr gerne, Herr Dr. Kugel. Und dieses Dankeschön und auch bis zum nächsten Mal, das richte ich natürlich auch gerne an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Balance Beauty Time Experten-Talk. Und heute haben wir wirklich viel über das Thema Magnesium gehört und ich würde auch sagen gelernt. Und vor allem, ja, wir haben wirklich profund auf den Punkt gebracht, wie dieser wirklich wichtige Stoff wirkt, beziehungsweise was alles nicht so gut funktioniert, wenn er nicht da ist. Und in diesem Sinne, meine Lieben, freue ich mich auf unser nächstes Wiederhören und wünsche euch alles, alles Liebe. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören. Thank you.